Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung Talk und Musik begrüßt Sie ganz herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Radio Horeb ist am Wochenende zu Gast im pastoralen Raum Olpe-Trollshagen im Erzbistum Paderborn. Wir freuen uns auf die bundesweite Gottesdienstübertragung am Sonntag um 10.15 Uhr aus der Basilika St. Clemens in Trollshagen. Wir laden Sie herzlich zur Mitfeier entweder vor Ort oder an den Radiogeräten ein. Vikar Andreas Todt wird diesen Gottesdienst zelebrieren, in dessen Teilnahme ich Sie noch einmal ganz herzlich einlade. Ich bin hier in Olpe zu Gast bei Vikar Todt, den ich ganz herzlich begrüße, um Ihnen den pastoralen Raum und die Pfarrei eingehend vorzustellen. Lieber Herr Vikar Todt, ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Woher kommen Sie gebürtig und was führte Sie hierher ins südliche Sauerland?
Ja, danke für die Frage. Auch ich möchte die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich begrüßen. Ja, ich heiße Andreas Todt, bin 37 Jahre alt und komme gebürtig aus Wickede-Wimbern. Das ist oben an der Grenze zum Hochsauerland und ich bin aufgewachsen in Neheim. Dort habe ich auch die Schule besucht, hinterher im Hochsauerland in Bestwig Abitur gemacht, im Anschluss daran noch den Zivildienst gemacht. Das war zum einen in Siegen und zum anderen Teil tatsächlich schon in Olpe, da wo ich heute als Vikar tätig sein kann. Also ich bin schon vor einigen Jahren hier in Olpe gewesen. Aufgewachsen bin ich in einer Kirchengemeinde, die so typisch den 50er Jahren entspricht. Und dort sind wir mit der Familie regelmäßig in die Kirche gegangen. Und ich weiß noch, nach der Erstkommunionfeier, also nach meiner Erstkommunion, habe ich den damaligen Heimatpfarrer Leo Reiners mal gefragt, Pastor, kann ich dir mal helfen? Und dann meinte er, ja, kannst du gerne tun, komm am Samstagmorgen und dann kannst du mir ein bisschen helfen. Ja, durch dieses Mitsein mit dem Pastor habe ich immer mehr gespürt, das könnte auch was für dich sein. Und worin bestanden dann dieses Helfen oder diese Aufgaben? Eine Aufgabe war dann zum Beispiel mit dem sogenannten Petrusschlüssel, also ein großer goldener Schlüssel, damit die Kirche aufzuschließen, den Schriftenstand, das Licht anzuschalten und bei der Gottesmutter eine Kerze anzuzünden. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass man gerade so als kleines Kind, wenn man solche Aufgaben machen darf, dann fühlt man sich schon ganz, ganz toll und wertgeschätzt und denkt sich so, guck mal da, was der Pastor dir schon alles zutraut. Und dann hatte er in seiner Gartenlaube ein Obdachlosenwohnen. Also er hat seine Gartengeräte dort rausgeräumt und den Obdachlosen dort untergebracht. Und dann wurde immer eingekauft für ihn, das waren, ich weiß das noch ganz genau, immer 2 Flaschen Rosé und 3 Packungen Roadhandle Zigaretten. Also, naja, ob das jetzt sinnvoll war, das sei dahingestellt. Aber ihm war es wichtig, diesem Menschen ein Obdach zu geben und ihm eine gewisse Freude zu bereiten. Und dann setzte er sich hin, schrieb seine Predigt und ja, ich habe dann da ein bisschen zugeguckt und ihm sonst ansonsten ein bisschen geholfen, Sakristei aufräumen und was dann so alles so dazugehört, Briefe rumgebracht. Und das Interessante war, das ist auch so das schönste Erlebnis, was ich in den letzten Tagen erleben durfte. Ja, als Kind will man natürlich dann auch irgendwie mal Pastor spielen. Man spielt zu Hause Gottesdienst und Messe. Und dazu braucht man dann auch ein Schott-Messbuch. Und wir haben ja jetzt das Lesejahr B. Und als ich den Schott aufgeschlagen habe, um mich vorzubereiten für die Sonntage, dann schlage ich diesen Umschlag auf und sehe vorne auf der ersten Seite in Kinderschrift eingetragen Vikar Andreas Todt. Also das, was ich als Kind vielleicht schon mir gewünscht und ersehnt habe, das hat sich tatsächlich jetzt heute, 30 Jahre später in die Tat umgesetzt. Und dieser Moment war für mich wirklich, ich möchte sagen, schon ein kleines Zeichen Gottes, dass das, was ich als Kind da eingetragen habe, heute bin. Und da habe ich auch gespürt, dass der liebe Gott mich auf diesem Weg begleitet hat. Und dazu war eben der Pfarrer Reiners ein großes priesterliches Vorbild, weil er für mich eine gewisse Güte ausgestrahlt hat, Menschenfreundlichkeit und diesem Evangelium Jesu Christi auch ein Gesicht gegeben hat.
Sie haben also damals mit einem Schlüssel, haben Sie gesagt, die Tür aufgeschlossen. Heute versuchen Sie, die Herzen aufzuschließen für den Herrn und seine Mutter. Sagen Sie, was ist denn, wie ging es denn nachher dann weiter? Sie haben gespürt, der Herr hat Ihnen da was in das Herz hineingelegt. Welche Wege sind Sie gegangen und was kann heute jemand oder sollte heute jemand tun, der spürt, ich trachte auch etwas in mir, was mich bewegt in diese Richtung?
Also bei mir, ich bin ja jetzt schon 37 Jahre alt, allerdings erst am 4. Juni 22 zum Priester geweiht. Also ich hatte schon ein paar Umwege gemacht und bin aber dem Herrgott im Nachhinein dankbar, dass er mich diese Wege so geführt hat. Denn ich glaube, wer heute Priester wird, der muss sich mit bestimmten Fragen und Herausforderungen an den priesterlichen Dienst auseinandersetzen. Ich sage nur mal als Beispiel den Zölibat. Da geht es schon darum, ganz klar zu sagen, ich kann es, weil ich davon überzeugt bin, dass es die Lebensform Jesu gewesen ist, dass ich trotzdem nicht alleine und einsam lebe, sondern immer Beziehungen zu Menschen pflege und dass ich diese Lebensform nicht nur in Kauf nehme. Denn ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, ob man diese Lebensform auch leben kann. Und bei mir war das genau so, dass ich mir erstmal nach dem Abitur gefragt habe, was willst du eigentlich machen? Ich wollte erst Latein- und Griechischlehrer werden, dann wollte ich mal Dirigent werden, hatte auch mehrere Jahre einen Kirchenchor in meiner Heimat. Und ja, ich bin dann in Köln gewesen, habe dort ja Latein und Griechisch auf Lehramt studiert, habe aber dort gespürt, naja, das macht dir schon Spaß, das Latein und Griechische, aber irgendwie, es ist jetzt nicht dein Lebensinhalt. Und dann hin und her überlegt und dann ist dann doch die Entscheidung gefallen, doch eigentlich willst du Priester werden, da fühlst du dich eigentlich doch drin aufgehoben. Und ich habe dann frei studiert, ohne Anbindung an ein Priesterseminar in Bochum, weil ich mir auch die bestimmten Fragen der Lebensform und der Auseinandersetzung mit der Welt auch offen und ehrlich stellen wollte. Bin dann in Paderborn genommen worden im Priesterseminar und ja dort nach dem Jahrespraktikum zum Diakon geweiht. Da war ich in Bielefeld, in der Diaspora. Ja, und so bin ich dann jetzt nach Olpe gekommen. Und was ich zu Beginn schon gesagt hatte, wie gesagt, ich hatte Zivildienst ja in Olpe gemacht, im Mutterhaus der Franziskanerin. Und es war für die Schwestern, ich will nicht sagen ein Schrecken, aber schon eine wirkliche Überraschung, dass ihr ehemaliger Zivildienstleister nun als Vikar wiedergekommen ist. Und ich durfte dann dort ein halbes Jahr auch im Mutterhaus wohnen. Aber den jungen Menschen, die heute Priester werden möchten, wünsche ich vor allen Dingen Glaubensfreude. Das heißt Freude an diesem Glauben, an Jesus Christus, Freude auch an der Kirche und vor allen Dingen auch eine gesunde Einstellung zu den Menschen und einen offenen und ehrlichen Umgang mit den Menschen. Auch wenn es manchmal so ein wenig floskelhaft daherkommt, wenn es dann heißt, ja, die Kirche muss bei den Menschen sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kirche sich nicht hinterm Schreibtisch versteckt und von dort aus agiert, sondern primär unter die Menschen geht und dort ja die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt.
Ja, Sie sprechen von Ihrem Weg. Vielen Dank dafür. Was ist denn das Schönste an dem priesterlichen Dienst, an Ihrem priesterlichen Dienst als Vikar in Olpe-Trollshagen?
Das Schönste, würde ich sagen, ist wirklich der Umgang mit den unterschiedlichen Menschen. Also wenn man die Sakramente entlang geht, von Taufe und sag mal gut bis zur Beerdigung, zur Sakramentalie, begegnet man Menschen unterschiedlichster Couleur. Und so wird natürlich auch der Beruf, wenn man es mal so nennen möchte, nie langweilig. Es ist immer spannend und immer schön. Und ich bin schon einmal aus dem Haus gegangen morgens, habe gedacht, Mensch, warum wollen so wenig Leute Priester werden? Es ist doch wirklich ein schöner Beruf, den wir haben, mit so vielen Menschen zusammenzukommen. Das würde ich so voranstellen.
Wir sind zu Gast in Olpe-Trollshagen im pastoralen Raum. Herr Vikar Todt, ich möchte Sie einfach bitten, uns diesen Ort Ihres Einsatzes, Ihres Tätigwerdens kurz mal vorzustellen. Wo sind wir hier im Sauerland zu Hause?
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt die Deutschlandkarte anschaut, ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man so ein paar Städte nennt, die so in der größeren Distanz sind. Also wir sind hier im südlichen Sauerland, auch im Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Wir haben es von hier aus, von Olpe bzw. Drolshagen, ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde nach Köln, ungefähr anderthalb Stunden nach Frankfurt, eine Stunde nach Dortmund und tatsächlich ja zwei Stunden ungefähr bis nach Paderborn, da wo der Bischof zu Hause ist. Drolshagen, so viel kann ich sagen, hat ungefähr 14.000 Einwohner. Die Stadt hat ihre Anfänge im frühen 9. Jahrhundert. 1214, wenn ich es richtig gelesen habe, wurde der Ort Drolshagen das erste Mal urkundlich erwähnt. Im 15. und 16. Jahrhundert profitierte Drolshagen vom Aufschwung des Bergbaus und von dort wurden auch Produkte bis nach Köln und in den Ostseeraum exportiert. Also der erste Kirchbau in Drolshagen, der soll auf Anno den Zweiten aus dem 11. Jahrhundert zurückgehen und dann hat es dort noch ein Kloster gegeben, was dann durch die Säkularisation 1803 erstmal aufgelöst worden ist und anderweitig genutzt wurde.
Herr Vikar Todt, der pastorale Raum, in dem Sie tätig sind, ist, so kann man im Internet lesen, sehr groß. Es gibt 18 Kirchorte, insgesamt 38 Gottesdienstorte, habe ich gelesen. Wie ist so etwas gegliedert und wie ist so etwas organisiert?
Also wir haben hier im pastoralen Raum ein relativ großes Pastoralteam. Also wir haben 6 Priester im aktiven Dienst, 4 Pensionäre, die noch gut aushelfen, 2 Diakone und 5 Gemeindereferentinnen und Referenten. Und ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel bei der Zelebrantenkonferenz uns treffen, da gehen wir die einzelnen Gottesdienste durch und da kann sich jeder Priester melden, wo er gerade hin möchte. Mir persönlich ist es wichtig, gerade bei so einem großen Raum, ich sag mal so, der Ort Oberfeischede an dem einen Ende und der Ort Bleche bzw. Schreibershof am anderen Ende, das ist schon mit dem Auto eine Distanz von, ja, ich möchte schon sagen, von einer guten halben Stunde, wenn man nicht jetzt, weiß Gott, wie heizt. Dort ist es mir wichtig, dass man eben nicht nur ein Reisepriester ist, sondern dass man schaut, dass man an bestimmten Orten auch häufiger ist, damit man auch wirklich Kontakt zu den Menschen auch haben kann. Ich weiß, ganz unvermeidlich ist es nicht, dass man jetzt nur sagt, ich gehe nur dahin und dahin. Aber ich glaube, sowohl für einen selbst als auch für die Gemeinden ist es, glaube ich, sinnvoll, dass man jemanden regelmäßiger zu Gesicht bekommt.
Was ist Ihre konkrete Aufgabe als Vikar in diesem großen pastoralen Raum?
Ja, also klassisch ist ja die Aufgabe des Vikars immer die Messdienerarbeit. Da bin ich an gezielten Gemeinden schwerpunktmäßig tätig. Trotzdem ist es das Gute, dass wir, wir haben einen relativ großen Raum. Vor Ort gibt es Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, die sich auch um die Messdienerinnen und Messdiener kümmern. Also, weil bei 38 Gottesdienstorten, wenn da überall Messdiener sind, kann sich nicht eine Person drum kümmern. Deswegen ist man mehr moderierend unterwegs und versucht dort unterstützend tätig zu sein. Schwerpunktmäßig natürlich ist meine Aufgabe als Priester eben die Spendung der Sakramente. Und da geht es wirklich los von der Taufe bis zur Beerdigung, Übertrauungen, normale heilige Messen feiern. Und das jetzt nicht nur als Selbstvergewisserung, sondern auch immer an den Sakramenten entlang die Menschen im Blick behalten. Also, dass man, sag ich mal, bei einem Taufgespräch beispielsweise hat man mit Menschen zu tun. Man spendet nicht nur in Anführungszeichen das Sakrament, sondern hat dann immer Kontakt mit Menschen, mit bestimmten Lebenssituationen, mit Sorgen, auch mit Brüchen in der Kirche, dass Leute enttäuscht sind, frustriert sind, verärgert sind. Aber auch da wird einem eine Wertschätzung entgegengebracht, die doch irgendwie Mut macht, dass sie trotzdem, was in der Kirche momentan los ist, ihr Kind taufen, weil sie trotzdem diesen Zuspruch Gottes sich ersehen und erwünschen.
Wenn man das Ganze jetzt mal weiterdenkt, dass die pastoralen Räume auf der einen Seite immer größer werden, Sie sprachen ja von den vielen Kilometern, die zu fahren sind, 38 Gottesdienstorte. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Priester tendenziell in den kommenden Jahren. Wie baut man denn so einen pastoralen Raum auf nach einer langfristigen Zielsetzung? Geht es nur noch darum, Menschen zu erreichen, oder geht es auch darum, dass Menschen aktiver werden dort, wo sie zu Hause sind, wo sie in einer ehemaligen Pfarrei jetzt leben?
Ich glaube schon, Menschen brauchen immer Ordnung und Struktur. Ich denke, die größer werdenden Räume sind immer auch ein Zeichen dafür, dass wir bestimmte Strukturen haben, dass man halt sagen kann, okay, in diesem abgesteckten Bereich können wir tätig sein. Natürlich geht mit dem Priestermangel auch immer ein Gläubigenmangel einher. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen oder verschweigen, dass der Priestermangel immer auch in Relation zu den Gläubigen gesehen wird. Was ich hier in unserem pastoralen Raum wahrnehme, ist, dass einerseits schon eine gewisse Angst da ist, oh, das gibt's nicht mehr, das bricht weg, wie können wir das noch aufrechterhalten? Die Angst ist auch berechtigt, weil natürlich Tradition, gut gewesenes, was man auch geliebt hat, irgendwie zu Ende geht. Das sind immer mit einer gewissen Traurigkeit verbunden. Und trotzdem merke ich, dass es Menschen vor Ort gibt, die sagen, das ist hier unser Kirchturm, unsere Gemeinde, und wir setzen uns dafür ein. Und daraus ergeben sich ja Gruppierungen, die selber ja Liturgiekreise erstellen, wo sie sagen, okay, jetzt wir gestalten jetzt dieses Jahr zum Beispiel die Krippenfeier selbstständig, und das funktioniert auch sehr schön und auch sehr gut, mit großem Erfolg. Und wir sind natürlich als Hauptamtliche immer auch bereit, Hilfen anzubieten, die Menschen zu unterstützen, dass sie selber auch Gottesdienste gestalten können. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt überflüssig machen und zurückziehen, sondern eben dazu befähigen möchten, ihr könnt auch eigenständig den Glauben leben. Und das ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit gefragt, wo immer mehr Leute der Kirche den Rücken zudrehen, dass es überzeugte Menschen vor Ort braucht, die sagen, dieser Jesus Christus ist mir nicht egal, sondern er hat einen Sinn, einen Platz in meinem Leben, und diesen Glauben an ihn möchte ich auch hier vor Ort leben. Und natürlich kocht jetzt nicht jeder Kirchturm sein eigenes Süppchen, sondern es gibt Vernetzungen durch Gremienstrukturen, bei denen wir immer im Austausch sind und schauen, okay, wie geht es dieser Gemeinde, diesem Kirchort, und wie kann man untereinander auch im Gespräch bleiben und sich unterstützen.
Das Engagement, was Sie eben beschrieben haben, setzt ja letztendlich auch auf den Hinweis Jesu Christi, am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken. Welche Befähigung brauchen denn Gemeindemitglieder, um hier in der Zukunft künftig tätig zu werden im Weinberg des Herrn?
Ja, ich möchte das festmachen an dem ersten Satz des Glaubensbekenntnisses, Credo. Credo, was wir für gewöhnlich mit Ich glaube übersetzen, was aber von seinem Wortursprung zusammengesetzt ist aus Cor dare, also ich gebe mein Herz. Das heißt, Menschen, die glauben nicht, morgen gibt es schlechtes Wetter oder ich glaube, morgen fahre ich in Urlaub, sondern ich glaube an diesen Jesus Christus, weil es eine Herzensangelegenheit ist und weil ich das, was ich im Herzen trage und erfahren habe von diesem Glauben, ich auch anderen Menschen weitererzählen möchte. Das heißt, Befähigung ist für mich keine Ausbildung und ist nicht unbedingt eine Ausbildung, wo man natürlich, klar, man kann sich immer gut immer fortbilden, aber das Entscheidende ist, glaube ich, was wir heute brauchen, sind überzeugte Menschen, die halt nicht einfach nur rumfrömmeln und den Glauben einfach leben, weil man es immer so getan hat, sondern weil sie überzeugt davon sind, dass dieser Jesus Christus sinnvoll ist und mir auch eine Zukunft verheißt, die über dieses Leben, über all die Probleme und Sorgen, die es in diesem Leben gibt, über die Krankheiten hinweg, ja über den Tod hinaus, mir eine Hoffnung schenkt, die ewiges Leben heißt.
Sie Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, aktuell zum Interview zur Pfarrei der Woche. Wir sind im pastoralen Raum Olpe-Drolshagen im Erzbistum Paderborn und übertragen am Sonntag um 10.15 Uhr die Heilige Messe aus der Basilika in Drolshagen, zu deren Mitfeier wir Sie herzlich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Vikar Todt, wir haben eben schon einmal über das Thema Sensibilisierung gesprochen, der Gläubigen, das Überzeugtsein und die Anbindung auch an Jesus Christus. Was ist da wichtig, dass diese Anbindung an Jesus Christus, diese gelebte Beziehung, dass die lebendig bleibt? Was brauchen wir dazu?
Für mich scheint es wichtig zu sein, diese Verbindung von Gottesliebe und Nächstenliebe konkret zu leben. Das heißt, der Gottesdienst, die Gottesliebe am Sonntag muss einen Niederschlag finden in der Nächstenliebe im Alltag. Das heißt, für mich sind die Gottesdienste wichtig, dass sie nicht lieblos gestaltet sind, sondern dass sie möglichst, ja, wie soll ich sagen, feierlich, aber irgendwie, dass die Gläubigen auch den Akteuren ablesen können, das, was dort geschieht, da glaubt er wirklich dran. Und das zeigt sich für mich durch gute Musik, durch schöne Paramente, durch eine feierliche Form des Gottesdienstes, so wie das im Zweiten Vatikanum heißt, die Liturgie ist Quelle und Höhepunkt. Das heißt, aus dieser Quelle am Sonntag kann ich leben und dann natürlich, wie ich eben schon sagte, wenn ich das im Herzen trage, kann ich davon erzählen und davon auch sprudeln, um andere Menschen anzustecken. Das heißt, diese Gottesliebe und Nächstenliebe, die gehören zusammen und völlig losgelöst, das eine ohne das andere, ergibt keinen Sinn für mich.
Und es braucht auch immer wieder Zeit und auch Angebote, diese Gottesliebe für sich selbst zu entdecken. Inwieweit helfen uns denn da die Schätze, die traditionellen Schätze der Kirche und die Sakramente?
Ja, wenn ich zum Beispiel an den Rosenkranz denke, das ist ja für viele, die das gar nicht kennen, langweilig und müßig und nichtssagend. Und ich habe für mich jetzt neu entdeckt den Rosenkranz. Ich hatte ihn auch eine Zeit lang auf Seite gelegt, weil ich dachte, ich habe dafür gar keine Zeit für. Aber habe mir ausgehend von einem Neujahrsvorsatz vorgenommen, dieses Jahr möchte ich für einen Menschen ganz konkret jeden Tag den Rosenkranz beten. Und ich habe dann beim Tun gemerkt, irgendwie entspannt es mich, gibt es mir Kraft, Gelassenheit, Vertrauen und ja, ich möchte sagen, diese mütterliche Wärme, diese mütterliche Nähe zu Maria, die kann sehr tröstend und auch bekräftigend sein. Und so ist es jetzt tatsächlich, ich möchte sagen, ich habe das neu entdeckt, wieder für mich zu einem täglichen Ritual geworden, den Rosenkranz in der Abendstunde zu beten, wo nicht viel Licht brennt, eine Kerze brennt und man dann ja, die Gedanken schweifen lassen kann in dieser Meditation über das Leben Jesu bzw. über die Geheimnisse Mariens.
Also das Einrichten und Einräumen zeitlicher Dimensionen für Gebet jeden Tag eigentlich ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Der pastorale Raum hat ja auf seiner Homepage viele, viele Heilige. Wenn ich die jetzt alle vorlesen würde, würde das vielleicht zu lang und zu weit führen. Hat uns das Leben der Heiligen des pastoralen Raums Olpe Drolshagen nicht auch heute noch etwas zu sagen? Und welche Heilige ragt heraus für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, die Heiligen, wenn wir die Heiligen feiern, ist es nicht nur Erinnerung daran, was sie alles gemacht haben, sondern natürlich immer auch ein Impuls für die heutige Zeit. Ich denke an die Heiligen, die gerade eben nicht nur geredet haben, sondern die das Wort Gottes in sich aufgenommen haben und Taten haben sprechen lassen. Ich denke an die heilige Elisabeth, die ihren Reichtum nicht für sich behalten hat, sondern aufopferungsvoll den Armen zugewendet hat. Ich denke an den heiligen Franziskus und ich denke ganz besonders auch an die Märtyrer, die bereit waren, ihr Blut für diesen Glauben hinzugeben. Und ich glaube, das ist besonders beeindruckend, dass es wirklich Menschen gegeben hat, die so überzeugt von diesem Glauben waren, dass sie bereit waren, dafür in den Tod zu gehen.
Wir leben ja heute in einer, sag ich mal, sehr schwierigen Phase oder in einer sehr schwierigen Zeit. Und ich habe auch bei der Vorbereitung gesehen, es gibt bei Ihnen das Angebot, katholisch zu werden, also wieder in die Kirche einzutreten. Kommt das vor, Herr Vikar? Und wenn ja, was sind meist die Gründe, die Sie dabei erleben?
Also tatsächlich kommt das vor. Ich hatte jetzt selber noch nicht, zumindest hier in Olpe, noch nicht so viele Menschen, die sich dazu entschieden haben. Aber ich denke an eine Frau, die sich bewusst dazu entschieden hat und sie sagte, ich vermisse eine gewisse Mütterlichkeit. Und das finde ich in Maria, in der Marienfrömmigkeit der katholischen Kirche wieder. Das habe ich irgendwie vermisst. Also gerade Maria, die mich in den schwersten Stunden begleiten kann. Also wenn man nur daran denkt, die Pietà, die Gottesmutter ihren toten Sohn in den Armen trägt. Ich glaube, etwas Schlimmeres lässt sich für eine Mutter nicht vorstellen, wenn man das tote Kind im Arm tragen muss. Und so, glaube ich, kann Maria auch darin eine Trösterin sein, Trösterin der Betrübten. Das zum einen. Und dann ist es eben diese Familienzugehörigkeit der Heiligen. Die junge Frau sagte mir, in der katholischen Kirche mag ich dieses mit den Heiligen, weil ich habe das Gefühl, da sind Menschen, die vorher gelebt haben, vorher geglaubt haben, an deren Leben ich mich orientieren kann, mich beeindrucken lassen kann, orientieren kann. Und es ist eigentlich irgendwie schön, dass man weiß, okay, ich habe einen Kumpel im Himmel, einen Freund im Himmel, dem ich besonders zugetraut bin, dem ich mich anvertrauen kann. Und das habe ich in der katholischen Kirche gerade positiv erfahren.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Rüdiger Enders aus der Wallfahrtsstadt Kevela und ich befinde mich gerade bei meinem Gastgeber Vikar Todt in Olpe zum Interview Pfarrei der Woche im Rahmen der Sendung Talk und Musik. Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück auf die Beziehung zu Maria. Sie sprachen ja davon, Herr Vikar, dass es Menschen gibt, die suchen die Nähe zu den Heiligen. Sie sprachen sehr schön davon, dass Sie sich immer wieder Zeit nehmen, für jemanden den Rosenkranz zu beten. Wo ist denn für Sie so die tiefere Dimension der Zuordnung Mariens zu der neu entstandenen Kirche unter dem Kreuz für die heutige Zeit?
Also ich finde an Maria besonders dieses Wort Fiat. Also es soll geschehen, es möge geschehen, so wie du es gesagt hast. Dieses Urvertrauen in Gott. Und es ist schön, dass wir quasi dieses Fiat täglich sprechen, wenn wir das Vaterunser sprechen. Denn es heißt ja dort auch in der lateinischen Überlieferung Fiat voluntas tua, dein Wille möge, soll geschehen. Und so kann uns Maria, glaube ich, immer ein Vorbild sein, dieses Ja, es soll geschehen, vertrauensvoll auszusprechen, auch im Vertrauen darauf, es kann auch schwere Zeiten geben, aber ich möchte mich dir ganz anempfehlen und diesen Weg, diese Herausforderung auch gemeinsam mit dir wagen und gehen.
Und dieses Anvertrauen kann ja täglich geschehen, auch in den kleinen Schritten, in der Begegnung, in dem Miteinander, aber auch an Punkten, wo ich nicht konkret weiß, geht jetzt eine Tür auf oder geht sie zu, aber das Vertrauen kann an der Stelle wachsen. Sehen Sie das auch so?
Würde ich so auch sehen, ja.
Wir übertragen am Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heilige Messe aus der Basilika St. Clemens in Trollshagen, zu deren Mitfeier wir Sie herzlich einladen. Herr Vikar Todt, ich möchte Sie bitten, unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf einen kleinen Rundgang durch diese Basilika.
Also die Basilika in Trollshagen hat eine ganze Reihe an, ich möchte schon sagen, kunsthistorischen Schätzen und Besonderheiten. Also da ist zum Beispiel ein Taufstein, der ins 13. Jahrhundert zurückreicht, die Pietà aus Lindenholz von 1450, dann die barocke Kanzel von 1755 und viele andere Figuren und Fresken, die ja zum Teil ins 11. Jahrhundert zurückreichen.
Auf was dürfen wir uns denn am Sonntag besonders freuen?
Auf einen feierlichen Gottesdienst mit schöner und erbaulicher Musik. Ich hoffe, einer ansprechenden Predigt und eben darauf, dass die Hörerinnen und Hörer und alle, die an der Heiligen Messe teilnehmen, Glaubensfreude in sich aufnehmen und selbst dann diese Glaubensfreude in den Alltag hineintragen, weil sie davon erfüllt sind und davon erzählen möchten.
Herzliche Einladung. Zum Abschluss unseres Interviews möchte ich aber gerne noch auf eine Person kommen, die im Juli 2023 verstorben ist, ein Priester, Pfarrer Klaus Schönebeck. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden ihn vielleicht gut kennen, der viele Jahre auch segensreich Sendungen gefertigt hat, die bei Radio Horeb gelaufen sind. Ursprünglich ist er in der DDR aufgewachsen, er entschloss sich mit 11 Jahren zur Taufe, war zunächst evangelisch und konvertierte dann zum katholischen Glauben. Herr Vikatotz, Sie kannten Pfarrer Schönebeck persönlich. Was haben Sie mit ihm erlebt?
Also, ich habe ihn leider nur persönlich kurz kennenlernen dürfen, weil ich ja auch noch gar nicht so lange in diesem Verbund tätig bin. Aber die Begegnungen, die ich mit ihm hatte, waren insofern beeindruckend, dass sie mir einen Priester gezeigt haben, der sehr fromm ist und auch eine gewisse Ausstrahlung hat und dem auch vor allem die Feier der Heiligen Messe sehr wichtig ist. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich war einmal verhindert, um selbst die Heilige Messe zu feiern und habe dann einem anderen Pensionär gebeten oder angefragt, ob er die Heilige Messe feiern könnte. Und daraufhin stellte sich heraus, dass dieser Priester an dem Tag dann 2 Messen hatte und der Pastor Schönebeck keine Messe an dem Tag hatte. Und daraufhin bekam ich am Anfang eine sehr direkte und ermahnende E-Mail seinerseits, wo er doch darauf aufmerksam machte, er hätte an dem Tag keine Messe gehabt, er würde doch sehr gerne feiern und er wäre darüber ein wenig verärgert. Ich habe mich dann bei ihm entschuldigt und gesagt, ich habe da den Plan nicht richtig gelesen. Aber für mich hat das gezeigt, dass ein Mensch, dem ist das ein Anliegen, täglich die Heilige Messe zu feiern. Das ist die eine Begebenheit. Und die andere Begebenheit war in einem Kirchort, wo wir zusammen die Heilige Messe gefeiert haben, ich ihm den Primizsegen spenden durfte und er mir daraufhin dann eine wundertätige Medaille überreicht hat, die heute auch noch an meinem Brevier angebracht ist. Also ich habe ihn als glaubwürdigen und auch ja überzeugten Priester erlebt, was nicht zuletzt auch an seiner Beerdigung zum Ausdruck kam, die sehr gut besucht wurde und von ihm auch positiv gesprochen wurde.
Was glauben Sie denn persönlich, was war das eigentliche oder tiefste, vielleicht auch Geheimnis seines Lebens und seines Wirkens? Er war ja ein Mensch, der auf der Suche war nach dem rechten Weg zu Gott.
Ja, ich glaube, dass er diese Sehnsucht gehabt hat, irgendwie als wenn man auf einem Meer unterwegs ist und irgendwie einen Heimathafen sucht, hier mal andockt, dort mal andockt. Aber ich glaube, im priesterlichen Leben hat er seinen Heimathafen gefunden. Und natürlich jetzt im Tod das Ziel, auf das er zeitlebens hingelebt hat, auch erfüllt worden ist.
Ja, herzliche Einladung, den Weg auch zu gehen mit uns hier in der Pfarrei. Den Weg, den rechten Weg zu Gott. Von daher noch einmal eine Einladung zur Mitfeier des Gottesdienstes am Sonntag aus der Basilika St. Clemens. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus dem pastoralen Raum Olpe-Trollshagen, wo wir am Sonntag um 10.15 Uhr die Heilige Messe bundesweit übertragen werden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Vikatotz, für das informative Interview. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörer und mir den Segen zu erteilen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Wir hoffen auf dich, wir vertrauen auf dich, wir glauben an dich. Wir bitten dich, segne alle Menschen, die uns nahestehen, die wir in unserem Herzen tragen, denen wir unser Gebet versprochen haben. Und so segne und beschütze euch und für die Menschen, für die ihr Verantwortung tragt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.